Wir schlagen 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 8 bis 13 auf. Und durch diesen Programm haben wir ein bisschen Zeit gewonnen, aber wir haben viel heute Morgen durchzugehen. Deshalb habe ich wirklich gedacht, wir werden meine Einleitung einfach überspringen heute Morgen und direkt ins Text gehen. So, lass uns einfach unser Text zusammenlesen. 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Lesen diesen wunderbaren Text zusammen. Gleicherweise sollen auch die Diakonen ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielen Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichen Gewinn streben, sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Und dies soll zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, nicht nüchtern, sondern nüchtern, treu in allem. Die Diakone sollen jedermann eine Frau sein, ihren Kindern und ihrem Haus gut vorstehen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Wir haben diese kleine Serie für 2 Wochen angefangen über die Diakone. Und da wir bald zu unseren Weihnachtszeiten kommen und einfach andere geplante Themen aus Predigten, wollten wir einfach diese kleine Serie über die Diakone fertig machen. Und wie ich das beim letzten Mal gesagt habe, die Diakone, diesen Passage, manchmal denken die Leute, ich bin kein Diakon, es geht mich überhaupt nichts an. Und beim letzten Mal habe ich das wirklich hoffentlich deutlich gesagt, dass es geht uns alle an. Wir sind alle Diener Gottes. Wir sind alle berufen, Diakonas zu sein. Vielleicht nicht speziell als Diakon berufen, aber jeder in der Gemeinde hat eine Gabe von den Herren bekommen und jeder sollte Gott dienen durch die Anwendung dieser Gabe. Und dann eines Tages werden wir vor den Herren stehen. Und Gott wird unsere Treue daran messen, haben wir wirklich den Geschwister im Leib Christi mit dem, was wir von Gott bekommen haben, was wir anvertraut wurden, haben wir den Geschwister treu gedient? Und das ist die Frage für uns alle. Deshalb geht diesen Text uns alle an. Und diese Qualifikationen, was ich hier nennen würde oder erklären möchte, das ist eine Qualifikation, was wir uns alle danach streben sollten. Auch wenn wir nicht genau diesen Amt wirklich im Sinne haben oder im Augen haben. Es geht uns alle an. 1. Timotheus, oder interessanterweise ist 1. Timotheus 3, 8 bis 13 der einzige Text im gesamten Neuen Testament, wo der Qualifikationen für Diakon erwähnt wird. Tatsächlich gibt es nur einen einzigen anderen Text im Neuen Testament, der sich ohne Zweifel auf das Amt des Diakon bezieht. Und zwar Philipper 1, Vers 1, wo Paulus die Gemeinde in Philippi zusammen mit den Ältesten und Diakone diese Gemeinde grüßt. Das ist wirklich eindeutig. Und interessanterweise sagen weder 1. Timotheus 3 noch Philipper 1,1 irgendetwas darüber, was Diakone genau tun sollen. Und genau deshalb wollen wir oder haben wir vor 2 Wochen Apostelgeschichte 6 angeschaut. Wir haben auch das Wort Diakon angeschaut. Und haben gesehen, dass dieses Wort bedeutet einfach jemand, der dient. Mit anderen Worten, Diakone sind eine Gruppe organisierter Diener in der Gemeinde. Das ist alles. Die sind organisierte Diener in der Gemeinde. Und das passt perfekt zu dem, was wir in Apostelgeschichte 6 gesehen haben. Wo diesen 7 Männer dem Leib der Gemeinde auf praktische Weise gedient haben. Und das war ihre Aufgabe. Diese begabten Männer machten sich verfügbar, um die Aufgaben zu übernehmen, die die Ältesten delegieren müssen, um ihnen die Freiraum zu geben, den sie benötigen, um sich weiterhin auf Gebet und den Dienst am Wort Gottes konzentrieren zu können. Das war wirklich der Hauptanliegen. Sie bräuchten Hilfe. Und deshalb haben sie 7 Männer berufen oder gerufen und gesagt, hey, hilf uns jetzt mit den verschiedenen Aufgaben, die wir jetzt haben. Darüber hinaus dürfen wir nicht vergessen, dass es im Neuen Testament eine allgemeine und einen spezifischen Gebrauch des Wortes Diakonos gibt. Wie ich gerade erwähnt habe, alle Gläubigen sind auf eine Weise Diakone. Jetzt vermische ich das Griechisch und Deutsch. Alle Gläubigen sind auf eine Weise Diakone. Mit anderen Worten ist jeder von uns von Gott dazu berufen, ein anderer zu dienen. Wie es da steht in 1. Petrus 4, Vers 10, steht hier, dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als guter Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Hey, wir sollen einander dienen. Das ist ein Gebot Gottes. Wir alle, und ich meine wirklich alle, sind dazu berufen, Diener zu sein. Doch, wie unser Text uns in 1. Timotheus 3 lehrt, gibt es einige in der Gemeinde, die dazu ganz speziell berufen sind, vorbildliche Diener für den Rest von uns zu sein. Und darum geht es hier in 1. Timotheus 3, 8 bis 13. Und wie wir beim letzten Mal gesehen haben, müssen Diakone im Wesentlichen genau dieselbe moralische Anforderungen erfüllen wie Älteste. Es gibt wirklich ganz wenig Unterschiede zwischen den moralischen Anforderungen auf Ältesten und auf Diakonen. Der einzige Hauptunterschied zwischen den beiden Ämtern besteht einfach darin, dass Ältesten speziell dazu berufen sind, die Herde Gottes zu lehren und zu leiten, während Diakone dem Leib auf andere Weise dienen sollen. Das ist ihre Aufgabe. Und das ist auch eure Aufgabe, den Leib zu dienen. Wir sind alle Diener. Wir sind alle Knechte des Herrn Jesus Christus. Ich möchte euch wirklich heute Morgen wirklich dazu ermutigen, setze deine Gabe ein für den Herrn. Lass uns noch einmal Vers 8 zusammen lesen. Und da sehen wir die Voraussetzung für den Dienst des Diakons. 1. Timotheus 3, Vers 8. Gleicherweise sollen auch die Diakone ehrbar sein, nicht doppelzüngig, nicht vielen Weingenuss ergeben, nicht nach schändlichen Gewinn streben. Erstens möchte ich euch eure Aufmerksamkeit darauf lenken, wie Paulus Vers 8 beginnt. Er benutzt den Ausdruck gleicherweise. Gleicherweise. Im Griechischen ist das ein typischer Überleitungsbegriff. Und Paulus setzt diesen Begriff oft in diesem Buch ein, wenn er zwei ähnliche Dinge miteinander verglich. Mit anderen Worten, nach dem Auflisten von Qualifikationen für die Ältesten, 1. Timotheus 3, Vers 1, beginnt Paulus seine Unterweisung für die Diakone mit den Worten, die Diener desgleichen. Und das Adverb desgleichen oder gleicherweise verbindet die Belehrung über die Diakone mit der vorangehenden Unterweisung über den Ältesten. Und grammatikalisch betrachtet müssen wir zu Vers 2 zurückgehen, um zu sehen, dass gleicherweise, was er hier in Vers 8 schreibt, sich auf den Ausdruck muss bezieht in Vers 2. Das heißt, ein Ältester muss ein Mann sein, der gewisse Voraussetzungen erfüllt. Ist es richtig so, oder? In gleicher Weise muss ein Diakon ein Mann oder Frau sein, der auch gewisse Voraussetzungen erfüllen können? Dürfen? Nein. müssen. Der Begriff muss weist darauf hin, dass wir über absolute und nicht relative Eigenschaften reden, die unbedingt erfüllt werden müssen. Hier geht es nicht darum, Diakone auszuwählen, weil Hans und Franz nette Kumpel sind. Darum geht es nicht. Potenzielle Diakone müssen die Voraussetzungen erfüllen, bevor sie eingesetzt sind. Warum ist das der Fall? Weil Gott es einfach gesagt hat. Deshalb. Weil Gott es so geplant hat. Es gibt kein Wenn und Aber. Ja, Aber und Wenn. Und ja, wir sind wirklich Spezialisten in Wenn und Aber, oder? Alle von uns. Okay, das Erste, was Paulus in dieser Liste erwähnt, ist, dass ein potenzieller Diakon ein ehrbarer Mann sein muss. Das bezieht sich auf eine Charaktereigenschaft, die Respekt verdient. Dies ist kein Mann, der ständig Scherze macht oder immer versucht, im Mittelpunkt von Partys oder sonst wo zu stehen. Vielmehr begreift er, dass der Dienst an Menschen eine göttliche und heilige Angelegenheit ist und auf angemessene Weise gehandhabt werden muss. Er ist sehr nüchtern mit dem Dienst. Alexander Strauch sagt Folgendes über diese Voraussetzung in seinem Buch, der neutestamentliche Diakon. Die deutschen Übersetzungen geben den Begriff mit achtbar, anständig, ehrbar, geachtet und ehrenhaft wieder. Alle diese Wendungen zeigen uns eine Person, deren moralischer und geistlicher Charakter bei anderen Hochachtung und Wertschätzung hervorruft. Mit anderen Worten, ein Diakon muss also ein Mann sein, der von der Gemeinde, hier ist es, respektiert und geachtet wird. Das ist die erste Voraussetzung. Die zweite Voraussetzung, die Paulus hier in Vers 8 erwähnt, ist, dass ein Diakon nicht doppelzüngig sein darf. Und das ist ein sehr interessantes griechisches Wort. Das Wort ist dilagos. Und das griechische Wort di bedeutet zwei. Und lagos bedeutet einfach Wort. Deswegen kann man dilagos hier als doppelzüngig oder doppelten Worten übersetzen. Paulus sagt uns hier, wir sollen keine Person in das Amt eines Diakons berufen, der gewohnheitsmäßig eine Sache sagt und eine andere tut. Ihr alle kennt solche Leute. Oder der eine Sache zu einer gewissen Person sagt und eine andere zu einer anderen Person. Oder etwas anderes zu einer anderen Person. Menschen, die so handeln, sollen nicht zu Diakone berufen werden, weil sie sonst aufgrund ihrer Doppelzüngigkeit Zerrüttung im Leib Christi verursachen. Und das darf nicht sein. Und das könnte besonders schädlich sein, weil ein Diakon mit allen möglichen Menschen innerhalb der Gemeinde arbeiten wird. Er muss wirklich ganz sorgfältig mit seiner Zunge umgehen. Er muss sowohl mit jenen arbeiten und ihnen dienen, mit denen er von Natur aus gut klarkommt, als auch mit Personen, mit denen er nicht gut klarkommt. Ein Diakon muss besonnen reden, sonst könnte er großen Schaden innerhalb und außerhalb der Gemeinde anrichten. Wir haben wirklich einen Ruf hier als Bibelgemeinde Berlin, Leute. Und wir können wirklich manchmal nichts dafür tun und manchmal können wir etwas tun. Und in dem Sinne, dass wir wirklich sorgsam mit unserer Zunge umgehen, das können wir tun, das können wir leisten. Die dritte Voraussetzung für eine potenzielle Diakone ist die Tatsache, dass er nicht vielen Weingenuss ergeben sein darf. Dieselbe Voraussetzung wird auch für Ältesten erwähnt. Ein Säufer würde nie für das Amt eines Diakons in Erwägung gezogen werden, da die Schrift Trunkenheit klar als Sünde bezeichnet. Interessanterweise verbietet Paulus hier nicht nur Trunkenheit, sondern die Abhängigkeit von Alkohol. Kein Christ und kein Christin sollen den Ruf haben, ein Säufer zu sein. Und ganz gewiss kein Diakon der Gemeinde. Wichtig ist hier auch, dass Paulus Männern, die in einer Gemeinde dienen, den Genuss von Alkohol nicht völlig verbietet. Hier geht es wie in jedem anderen Lebensbereich um was? Um Mäßigung. Um Mäßigung. Ein Autor sagte Folgendes: Alle seine körperlichen Gelüste müssen von seinem Verstand und Willen geregelt werden, der selbst vollkommen dem Herrn Jesus Christus unterworfen ist. Er muss wirklich in Kontrolle sein von seinen Begierden. Die vierte Voraussetzung, die Paulus hier erwähnt, ist, dass ein Diakon nicht nach schändlichen Gewinn streben darf. Mit anderen Worten darf ein Diakon kein Mann sein, der auf irgendeine Weise übermäßig materialistisch ist. Wie ein Autor schrieb, darf ein Diakon es nicht wagen, ein Mann zu sein, der ein geistliches Amt für materielle Bereicherung ausnutzen könnte. Das haben wir auch ähnliche Dinge heute Morgen in der Bibelstunde von Pascal gehört. Und da Diakone im Rahmen ihren Aufgaben Zugang zu Geldern der Gemeinde haben könnten, dürfen sie tendenziell nicht habgierig sein. Es könnte wirklich große Probleme einrichten in der Gemeinde. Genauso wie Judas in das Neue Testament, als er bei Jesus Christus war. Ein Diakon muss stattdessen ein Mann sein, der mit dem zufrieden ist, was der Herr ihm persönlich anvertraut hat. Er muss auch zufrieden sein zu dienen, unabhängig von der Belohnung, die dafür angeboten wird oder auch nicht. Manchmal wird man belohnt für seine Arbeit und manchmal auch nicht. Und egal, ob wir belohnt sind oder nicht, sollte der Diakon wirklich eine vorbildliche Person in diesem Bereich sein und wirklich vollkommen zufrieden sein. Und ganz praktisch gesehen, das bedeutet, wenn wir als Gemeinde zu Geschwistern gehen, um ihnen zu dienen, sei es beim Umzug, für Hilfe im Haushalt oder im Garten oder sonst noch was, so dürfen wir dafür nichts im Gegenzug erwarten. Natürlich, wenn jemand das einfach gerne gibt und sagt, hey, ich möchte wirklich meine Dankbarkeit dir etwas geben für deine Mühe, das ist völlig in Ordnung. Aber einfach, dass dieses gierige Erwartung da ist, jetzt würde ich endlich bezahlt werden, das darf nicht sein. Wir müssen aus reinen Motiven dienen. Einfach aufgrund unserer Liebe vor den Herrn Jesus Christus. Und vor unserer Liebe unserer Schwester und Bruder gegenüber. Und aus keinem anderen Grund sollten wir einander dienen. Warum macht ihr euren Dienst hier in der Gemeinde? Gesehen zu werden? Gelobt zu werden? Bezahlt zu werden? Wenn das der Fall ist, ist das vollkommen verkehrt vor den Herrn. Wir müssen immer wieder unsere Motive prüfen, Leute. Alle von uns. Okay, die fünfte Voraussetzung, die hier erwähnt wird, ist eine positive. Lass uns Vers 9 zusammen, noch einmal zusammenlesen. Vers 9. Sie sollen das Geheimnis des Glaubens in einem reinen Gewissen bewahren. Ich muss gestehen, dass sich diese Voraussetzung für mich anfangs etwas merkwürdig anhört. Besonders, wenn Paulus von Geheimnis des Glaubens spricht. Also was genau ist ein Geheimnis? Was meinte hier Paulus? Als erstes verwendet Paulus diesen Begriff überall im Neuen Testament für etwas, das einst verborgen war, jetzt aber offenbart wurde. Und das ist was allgemein, was dieses Wort hier bedeutet. So auf welches Geheimnis bezieht Paulus sich hier denn? Was meint er auf Geheimnis des Glaubens? Er bezieht sich einfach auf die großen Wahrheiten des christlichen Glaubens. Wie ich bereits am Anfang erwähnte, besteht der größte Unterschied zwischen den Voraussetzungen für das Amt eines Ältesten und eines Diakons darin, hört mal bitte gut zu, dass ein Diakon nicht über die Fähigkeit verfügen muss, Gottes Wort zu lehren. Das muss er nicht tun können. Aber, und das ist wirklich ein großes Aber, okay, auch wenn er jedoch nicht über die Gabe des Lehrers verfügen muss, muss er dennoch unerschütterlich in seinen Glauben sein. Mit anderen Worten, er muss ein reifer, gläubiger Mann oder Frau in der Gemeinde sein. Mit anderen Worten, muss dieser Mann wissen, was er glaubt. Er muss wissen, warum er das glaubt. Und er muss auf eine Weise glauben, dass sein gesamtes Leben bestimmt. Dieser Mann muss ganz einfach ein reifer Gläubiger sein. Sein Leben muss konsequent mit der christlichen Lehre übereinstimmen. Und darum geht Paulus hier. Paulus erwähnt weiterhin, dass dieser Mann seinen Glauben in reinem Gewissen bewahren muss. Ein reines Gewissen zu haben, war ein grundlegender Bestandteil von Paulus' eigenen geistlichen Leben. Es ist ein Thema, das sich in seinen Briefen immer wiederholt. Ein Autor bezeichnet das Gewissen als eine Art göttlichen Rauchmelder, wenn man das so sagen kann. Es ist der moralische Richter der Seele. Und wenn es richtig funktioniert, ertönt ein Warnsignal, bevor, während und nachdem ein Mensch eine Sünde begeht, bis wir diese Sünde bekannt haben. Und ein gläubiger Mensch, wirklich mit einem schlechten Gewissen, wirklich weiterzuleben, ist ein schreckliches Ding. Ist wirklich schrecklich. Ich habe einige schlaflose Nächte wirklich verbracht, weil mein Gewissen hat mich so geklagt. Und ich musste diese Sünde wirklich einfach wirklich bereinigt. Und bevor mein Gewissen war wieder in Ordnung. Und ich bin so dankbar für mein Gewissen. Ein reines Gewissen stellt sich nur ein, wenn die Lebensweise eines Menschen dem entspricht, was er bekennt zu glauben. Deshalb muss das Leben eines Diakons ein lebendiges Abbild seines Glaubens sein. Er muss tun, er muss machen, was er behauptet zu glauben. Paulus setzt eine Liste der Voraussetzungen für potenzielle Diakone in Vers 10 fort. Lass uns dieses Vers jetzt lesen. Und diese sollen zuerst erprobt werden, dann sollen sie dienen, wenn sie untadelig sind. Die sechste Voraussetzung, die Paulus hier erwähnt, ist, dass jene Männer, die Diakone in der Gemeinde sein möchten, zuerst getestet werden müssen. Mit anderen Worten, sollten wir nicht einfach irgendeinen Mann aussuchen und ihn zu Diakone machen, einfach weil er nett ist und jeder in der Gemeinde ihn mag. Das ist keine Qualifikation. Okay? Paulus macht diesen Punkt sehr deutlich, als er sagt, dass diese Männer erst dienen sollen, wann? Nachdem sie getestet wurden und sich als untadelig erwiesen haben. Diese Voraussetzung ähnelt sehr dem, was Paulus über die Ältesten geschrieben hat, dass sie untadelig und keine neuen Gläubigen sein sollen. Also was bedeutet es, untadelig zu sein? Ist es überhaupt möglich, auf dieser Erde untadelig zu sein? Natürlich sprechen wir nicht von der Vollkommenheit eines Menschen. Wenn das der Fall wäre, dann würde keine Person je auf dieser Erde eine Ältester oder Diakon sein. Wir sprechen mehr von der Richtung seines Lebens. Okay. Das griechische Wort bedeutet buchstäblich jemand, der nicht ergriffen oder erfasst werden kann. Es bedeutet, dass keine Anschuldigung eines schweren Vergehens oder Sünde gegen ihn vorgebracht werden kann. Es bedeutet, einen unzweifelhaften und untadeligen Charakter zu haben. Er ist ein Mann, der gewohnheitsmäßig danach strebt, nach Gottes Wort zu handeln und zu leben. Das ist wirklich eine gute Zusammenfassung. Er ist ein Mann, der gewohnheitsmäßig danach strebt, nach Gottes Wort zu handeln und zu leben. Ich spreche nicht von der Vollkommenheit. Jeder fällt auf die Nase. Okay? Und das tagtäglich. Aber wenn er sündigt, ist er ein Vorbild für alle anderen, indem er dies sofort und umfassend gegenüber allen Beteiligten bekennt. Er ist auch durch seine Sünde ein Vorbild. Interessant ist auch, dass Paulus uns absolut keine Anweisung dafür gibt, wie wir diese Männer testen sollen. Das ist auch interessant. Er sagt es nichts. Das Verb, das Paulus hier verwendet, weist darauf hin, dass Diakone fortlaufend und über längere Zeit getestet werden sollen. Nicht nur einmal und dann hat man sein Diakon-Lizenz bekommen. Jetzt habe ich die Diakon-Lizenz und ich bin Diakon in der Gemeinde. Und das ist ein für alle Mal gültig, wie ein Führerschein, das nicht. Hier geht es vielmehr darum, dass diese Männer dauerhaft von den Ältesten und von der Gemeinde in verschiedenen Arten des Dienstes beobachtet werden. Es gibt einen letzten Punkt, den ich noch erwähnen möchte, bevor es weitergeht. Und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Wir sollen niemals, und ich meine es niemals, das Amt eines Diakons benutzen, um Experimente zu machen. Was meine ich damit? Wenn es zum Beispiel einen christlichen Mann in der Gemeinde gibt, der sich nicht besonders einbringt, vielleicht nicht regelmäßig kommt und zumindest wenig dient, macht ihn nicht zum Diakon in der Hoffnung, ihn auf diese Weise dazu zu ermutigen, ein aktiveres Mitglied der Gemeinde zu werden. Das ist ein Fehler. Jedermann, diese Denkweise ist das genaue Gegenteil von dem, was der Apostel Paulus und letztendlich unser Herr Jesus Christus für unsere Gemeinde wollen. Jedermann, der als Diakon dienen möchte, muss sich erst in kleinen Dingen als treu und gewissenhaft erweisen, bevor er eine offizielle Position in der Gemeinde erhält und zu einem Verwalter mit großer Verantwortung wird. Es macht Sinn, oder? Es macht wirklich Sinn. Natürlich möchten wir wirklich das sehen, dass alle aktiv in der Gemeinde dient. Und dazu sind wir hier, euch zu ermutigen, setze euren Gabe ein vor den Herrn. Ihr werdet, ich kann euch das garantieren, eines Tages vor dem Herrn stehen. Und ihr müsst Rechenschaft ablegen vor euren anvertrauten Gabe, was der Herr euch gegeben hat auf dieser Erde. Und seid treu darin. Bevor wir Vers 11 betrachten, möchte ich die Voraussetzung für die Männer abschließend, deshalb wir überspringen Vers 11 und gehen gleich zu Vers 12. Vers 12. Die Diakone sollen jedermann eine Frau sein, ihren Kindern und ihren Häusern gut vorstehen. Diese siebte Voraussetzung, die Paulus für Diakone angibt, ist, dass ein Diakon Mann einer Frau sein muss. Und das ist genau dieselbe Voraussetzung, was wir für die Ältesten gesehen haben. Der griechische Text bedeutet buchstäblich eine Frau Mann bezieht sich einfach auf einen Mann, der sich ganz und gar der Frau widmet, die seine Ehefrau ist. Paulus geht es hier weniger um den Familienstand, sondern eher um das moralische und sexuelle Verhalten des Mannes. Ein bekannter Autor schrieb Folgendes über den eine Frau Mann. Er ist jemand, der mit ganzem Herzen und ganzer Seele völlig seiner Frau geweiht ist. Ist das nicht schön? So soll jede Ehe aussehen. Er liebt und begehrt nur sie und denkt nur an sie. Er wehrt sexuelle Reinheit sowohl in seinen Gedanken als auch seinem Verhalten. Die Diakone ebenso wie die Ältesten müssen den Ruf haben, sexuell rein zu sein. Die achte und letzte Voraussetzung, die der Apostel Paulus hier für uns aufführt, ist die, dass ein Diakon seine Kinder und sein Haus gut vorstehen muss. Wenn ihr diesen Eindruck habt jetzt, dass ich rase durch meine Notizen, es ist teilweise die Wahrheit. Ich wollte wirklich zu Ende kommen und es sind viele Voraussetzungen hier, die erwähnt werden und das tut mir leid dafür. Aber ich möchte wirklich das heute zu Ende bringen. So, ja, habe ein bisschen Verständnis davor, bitte. Auch diese Voraussetzung fand sich bei den Ältesten oder zumindest etwas sehr, sehr Ähnliches haben wir bei den Ältesten gesehen. Alexander Strauch hat Folgendes über diese Voraussetzung gesagt. Für Gott ist das Ehe- und Familienleben eines Dieners äußerst wichtig. Tatsächlich bedeutet die Sachlage in der Familie Tod oder Leben für die örtliche Gemeinde. Das ist so. Die Verantwortung eines Diakons in seinem Heim ist nicht allein auf seine Frau beschränkt, sie erstreckt sich auch auf seine Kinder. Und wie gut ein Diakon seinem Haushalt vorsteht, wird ein zentraler Hinweis darauf sein, wie gut er der Familie Gottes dienen wird. Sein Heim muss die Bewährungsprobe für seine Fähigkeit sein, der Gemeinde des Herrn Jesus Christus zu dienen. Das Wort, das Paulus hier für Vorstehen verwendet, beinhaltet den Gedanken des Leitens oder Weisens oder Autorität über jemanden haben. Und das Adjektiv, das Paulus hier verwendet, ist, was sagt er? Gut. Was effektiv großmutig oder herausragend bedeutet. Paulus geht es also nicht einfach nur darum, Vorsteher des Hauses zu sein. Ja, ich bin ein Vorsteher des Hauses. Wir alle sind mehr oder weniger Vorsteher als Männer unserer Zuhause. Manche guten, manche weniger gut. Was Paulus hier sagt, ist, dass der Mann Gottes, der Diakon in der Gemeinde des lebendigen Gottes sein möchte, ein Mann sein muss, der seinen Haushalt auf hervorragende Weise vorsteht. Steht hier. Mit anderen Worten, sein eigenes Haus muss seine höchste Priorität sein. Auch höher als die Gemeinde. Weil das ist der Basis oder die Voraussetzung, so dass er die Gemeinde dienen darf. In so einer offiziellen Art und Weise. Denkt daran, was Paulus in Vers 5 von Kapitel 3 sagte, als er von den Ältesten sprach. Wenn aber jemand seinen eigenen Haus nicht vorzustehen vermag, hier ist die Frage, wie wird er für die Gemeinde Gottes sorgen? Das ist eine rhetorische Frage. Und die darin implizierte Antwort lautet, dass er überhaupt nicht in der Lage sein wird, für die Gemeinde zu sorgen. Er kann es nicht. Und genau das Gleiche gilt für Diakone. Wenn ein Diakone sich in der Fürsorge für seinen Haushalt nicht als treu und gewissenhaft erweist, erfüllt er einfach nicht die Voraussetzung, um diesen Amt in der Gemeinde des lebendigen Gottes zu bekleiden. Er darf das nicht tun. Noch nicht. Zuerst musst du andere Prioritäten in Ordnung bringen. Und vielleicht später darf er das machen. Okay, seid ihr bereit für Vers 11? Vers 11 ist wirklich das schwierigste wirklich Vers oder das am heißesten umstritten sind. Okay, lass uns das zusammen lesen. Die Frauen sollen ebenfalls ehrbar sein, nicht verleumderisch, sondern nüchtern, treu im Allen. Naja, warum ist das so umstritten, Kerry? Es ist deutlich hier. Die Frage, die seit Jahrhunderten diskutiert wird, ist, auf welche spezifischen Frauen sich in diesem Abschnitt bezieht. Welche Frauen meint er? Das erste griechische Wort, das sich hier in Vers 11 findet, ist der Plural des Hauptwortes Gynae. Und es bedeutet einfach Frau. Dieses griechische Wort kann legitim sowohl als Frau als auch als Ehefrau übersetzt werden. Nur anhand des Kontextes lässt sich bestimmen, was genau gemeint ist. Und in diesem Kontext ist es ziemlich schwer. Damit bieten sich uns jetzt mehrere Möglichkeiten, aber zwei primäre Möglichkeiten. Entweder spricht Paulus von den Ehefrauen der Männer, die Diakone sind, oder er spricht von einer separaten oder neuen Kategorie von Frauen, die selbst als Diakone dienen. Und die Tatsache, dass dieses Vers 11, zwischen den Voraussetzungen für männliche Diakone stehen, 8 bis 10 und dann wieder ab Vers 12, scheint dafür zu sprechen, dass es hier um die Ehefrauen dieser Männer geht. Diejenigen, die dieser Überzeugung sind, betrachten Vers 11 einfach als eine weitere Voraussetzung für diese Männer. Auch die Tatsache, dass diese Frauen in diesem Text nicht als Diakonissen bezeichnet werden, legt die Schlussfolgerung nahe, dass es sich um die Ehefrauen von Diakone handelt, und nicht um Frauen, die selbst Diakonissen sind. Das sind gute Argumente. Und viele gute Bibelausleger und gute Gemeinden verfechten sie. Doch wir als Ältesten, und wir sind persönlich und davon überzeugt, dass Paulus hier von Diakonissen spricht und nicht von den Ehefrauen der Diakone. Ich kann euch das wirklich ausführlich geben. Wir haben nicht die Zeit dafür, aber ich möchte euch jetzt 5 Gründe geben, warum wir diese Ansicht sind. Und wenn ihr immer noch eine andere Meinung sind oder vielleicht Fragen habt, dann hey, sprich mal mit uns darüber. Und wenn wir gerne euch unsere Meinung weitererzählen. Erstens, das erste Grund. Benutzt Paulus das griechische Wort für ebenfalls oder gleicherweise, um hier eine neue Kategorie von Personen einzuführen. Und das tat er auch in Kapitel 2, Vers 9. Und nachdem er in Kapitel 3, 1 bis 7 über die Ältesten gesprochen hatte, führt er in Kapitel 8 die Kategorie der Diakone mit genau demselben griechischen Wort ein. Er sprach von einer neuen Kategorie hier in Vers 8, wie wir heute Morgen gesehen haben. Und Paulus verwendet dieselbe griechische Konstruktion auch, um neuen Gruppen von Personen in Titus 2, Vers 3 und 2, Vers 6 einzuführen. Nur als Beispiel. Wenn Paulus dasselbe Wort also wieder hier im Vers 11 verwendet, führt er meiner Meinung nach wieder eine neue Kategorie von Personen ein. Eine dritte Gruppe von Menschen in Kapitel 3, und zwar Frauen, die in der Gemeinde als Diakonissen dienen. Der zweite Grund, warum ich glaube, dass es hier um Frauen geht, die selbst Diakonissen und nicht die Ehefrauen von Diakone sind, ist, dass es hier keine Pronomen oder irgendeine andere grammatikalische Verbindung gibt, die diese Frauen mit den Diakonen verknüpft, die Paulus gerade beschrieben hatte. In anderen Worten beschreibt der Text diese Frauen nicht als die Ehefrauen der Männer. Das wäre im griechischen Text sehr leicht möglich gewesen. Aber Paulus tut das hier nicht. Er fängt einfach an mit gleicherweise Güne oder Frauen. Der dritte Grund ist, dass es hier eindeutig Parallelen zwischen den Voraussetzungen für Ältesten, die in Versen 8 oder Diakon in Versen 8 bis 9 erwähnt werden, und denen für Diakoninnen in Vers 11 gibt. Wenn es hier also um eine Verweise auf die Ehefrauen von Diakonen ginge, musste man sich fragen, warum keine derartigen Voraussetzungen für die Ehefrauen von Ältesten gibt, weder hier in 1. Timotheus noch an irgendeiner anderen Bibelstelle, die sich mit Ältesten befasst. Mit anderen Worten, wir sehen keine Voraussetzung für die Ehefrauen von Ältesten in der Schrift. Aber dann warum auf einmal gibt es Voraussetzungen für die Ehefrauen von Diakonen? Aber da keine direkte Voraussetzung für die Ehefrauen von Ältesten aufgeführt werden, scheint es, dass eine Voraussetzung hier in Vers 11 auf ein weiteres Amt, das der Diakonisse hinweisen. Viertens. Die Kirchengeschichte scheint jedoch, das ist ein bisschen schwächer, das weiß ich, es gibt viele Irrlehrer in der Kirchengeschichte, aber die Kirchengeschichte scheint jedoch ebenfalls Hinweise darauf zu geben, dass es in der Anfangszeit der Gemeinde Diakonissen gab. Bereits im 2. Jahrhundert werden in einem Brief, der nicht im Neuen Testament enthalten ist, zwei Frauen erwähnt, die eindeutig als Diakonissen dienten. Und zuletzt, und das ist eine sehr wichtige Begründung, glaube ich, und das ist nur aus Erinnerungen, reden wir hier von einer Gruppe organisierter Diener. Ich denke, in vielen Fällen sträuben die Menschen sich so sehr gegen das Amt der Diakonisse in der Gemeinde, weil sie einen unbiblischen Verständnis dieses Amtes haben. Laut dem gesamten Neuen Testament ist das Einzige, was eine Frau in der örtlichen Gemeinde nicht tun darf, ist ein Mann zu lehren und Autorität über einen Mann zu haben. Die beiden Dinge sind die einzigen Ausnahmen. Sonst darf eine Frau in jedem anderen Bereich arbeiten in der Gemeinde. Und wenn wir also immer daran denken, dass Diakone nichts anderes sind als eine Gruppe qualifizierter, organisierter und anerkannter Diener in der örtlichen Gemeinde, dann sollte damit jedes Problem bereinigt sein. Sollen wirklich kein Problem damit haben. Weil sie dienen einfach nur. Es gibt einfach gewisse Aufgaben in der Gemeinde, die Frauen übernehmen sollen und von denen Männer Abstand nehmen sollten. Zum Beispiel, wenn eine Frau anruft, sie hat gerade ein Kind bekommen im Krankenhaus oder sowas und sie geht nach Hause und sie kann nichts, sie muss ein Bett legen. Es wird lieber, dass eine Frau diesen Dienst übernimmt, als dass ein Mann das macht. Ich meine damit Dienste an andere Frauen. Und solche Dienste sollen an andere Frauen übertragen werden. Was aber sind die Voraussetzungen für Frauen, die in der örtlichen Gemeinde dienen? Er hat das gelistet hier. Sie unterscheiden sich nicht wesentlich von denen in Versen 8 und 9. Steht es hier, diese Frauen müssen ehrbar sein. Ich habe Notizen über alle von diesen, aber wir lesen das nur. Diese Frau muss oder darf nicht Verleumder sein. Diese Frau muss nüchtern sein. Und die letzte Voraussetzung, die Paulus hier für die Diakonissen aufführt, ist, dass sie in allen treu sein muss. Sie ist eine Frau, die als vertrauenswürdig bekannt ist. Und ihr Leben, wie das eines Diakons, zeichnet sich durch eines reines Gewissens aus, das wiederum die Frucht des Übereinstimmung zwischen ihrem Glauben und ihrem Leben ist. Und das Wort alles, Vers 11 hier, betont hier in ihrem Heim und ihren Gemeinde. Sie muss eine Frau sein, die sich in jedem Bereich ihres Lebens durch Vertrauenswürdigkeit auszeichnet. Okay, wir haben immer noch 5 Minuten. Gut. Jetzt gehen wir zu Vers 13. Ich glaube, wir schaffen es. Kommen jetzt zu Vers 13, wo Paulus uns von der Belohnung erzählt, die ein Mann oder eine Frau erhält, wenn er oder sie den Herrn treu in diesen Rolle dient. Paulus weiß nur zu gut, dass jene, deren der Gemeinde dienen, oftmals nicht bemerkt werden und keinen Dank dafür erhalten. Und die Gesellschaft ist da gewiss nicht anders, oder? Diener werden oft misshandelt, missbraucht, überlastet, unterbezahlt und sogar verachtet. Und obwohl unsere Welt eine sehr niedrige Meinung von denen unter uns hat, die dienen, sieht unser Herr diejenigen, die anderen treu dienen, in einem ganz anderen Licht. Es gibt so viele Stellen, Leute, aber ich lese nur eins. Markus 9, Vers 35. Und er setzte sich und rief die Zwölf und sprach zu ihnen, wenn jemand der Erste sein will, so sei er von allen der Letzte. Und was? Und aller Diener. Hey, wenn jemand wirklich groß sein möchte, soll er wirklich der Diener von allen sein. Wollt ihr wissen, was wahr Große ist? Laut unserem Herrn und den Versen, die wir gerade gelesen haben, gebührt wahr Große denen, die alle dienen. Das sind die Männer und die Frauen, denen es nicht um Lob und Belohnung in diesem Leben geht, sondern die sich auf das Lob und die Belohnung freuen, die der Herr ihnen eines Tages vor ihrem treuen Dienst angedeihen lassen wird. Und obwohl Paulus wusste, dass diese Menschen in diesem Leben oft nicht bemerkt werden, und keinen Dank erhalten, möchte er, dass sie sich in künftigen Belohnung vollkommen sicher sein können. Und deshalb hat er Vers 13 geschrieben. Lass uns diesen Vers zusammen lesen. Denn wenn sie ihren Dienst gut versehen, erwerben sie sich selbst eine gute Stufe und viel Freimütigkeit im Glauben in Christus Jesus. Der Ausdruck, das Paulus hier verwendet, gute Stufe, bedeutet buchstäblich eine erhöhte Stufe oder Plattform. Etwas wie das hier. Okay. Es ist nichts anderes als ein metaphorisches Bild des Respekts und der Ehre, mit denen Gott die auszeichnen will, die ein treuer Diener sind. Das ist wie der Athlet bei den Olympischen Spielen, der das Rennen gewinnt und am Ende des Rennens zu Ehrung und Auszeichnung für seine Leistung auf einem Podium oder einer Plattform steigt, wo alle ihn sehen und bejubeln können. Und das ist das Bild, das Paulus hier zeichnet. Er sagt, im Gegensatz zu landläufigen Meinung steht der treue Diakone nicht einen Schritt unter allen, sondern stattdessen einen Schritt über allen. Und so müssen wir das sehen. Jakobus 4, Vers 10 drückt das wunderbar aus. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Eine sehr ähnliche Gedanke da. Und die zweite Belohnung für die Männer und Frauen, die ihren Herrn und Meister in diesem Leben treu dienen, ist, dass sie viel Zuversicht oder Freimütigkeit im Glauben erlangen werden. Es ist ein bisschen schwieriger zu verstehen, was damit gemeint ist. Aber Paulus sagt einfach, dass diejenigen, die sich darauf konzentrieren, hör mal bitte gut zu, anderen zu dienen, mehr und mehr erkennen werden, was Jesus meinte, als er sagte, geben ist seliger als nehmen. Mit anderen Worten, wenn ihr dient und euch im Dienst die Hände schmutzig macht, werdet ihr Gottes Wirken aus nächster Nähe erleben, sowohl in eurem Leben als auch in dem Leben derjenigen um euch herum. Diejenigen, die sich jedoch nur zurücklehnen und darauf warten, bedient zu werden und deren großes Freizeitvergnügen darin besteht, sich zu beschweren und anderen für alles zu kritisieren, was sie falsch machen, werden sowas nicht erleben. Sie werden nicht den Segen erfahren, Gottes Wirken zu erleben und dadurch wachsende Zuversicht in ihren eigenen Glauben zu bekommen. Brüder und Schwestern, ich möchte euch folgende Frage stellen. Wenn ihr seht, wie Gott durch euch Segen und Kraft in das Leben anderen bringt, was bewirkt das in euch? Ist das eine Ermutigung für euch? Oder bist du danach traurig, dass ihr das, ja, das gemacht habt? Ich weiß, jedes Mal, wenn ich Leute wirklich dienen, denn danach bin ich so fröhlich, ich bin so dankbar, weil ich sehe einfach, wie der Herr dieses Not erfüllt hat. Und der Herr hat mich als Werkzeug benutzt. Es stärkt unser Glauben, wenn wir einander dienen. Und wenn ihr denkt, hey, ich bin so schwach, ich kann nicht dienen. Wisst ihr was? Denn normalerweise laufen wir herum wie das. Bauchnabel gucken. Immer auf uns selbst, immer auf unsere Probleme. Aber wenn wir einmal hochgucken und auf die Probleme von anderen, dann kann der Herr uns wirklich segnen und ermutigen. Der Dienst der Diakone ist für jede biblische Gemeinde, und ich schließe damit jetzt ab, mit diesem letzten Abschnitt. Der Dienst der Diakone ist für jede biblische Gemeinde von zentraler Bedeutung, weil es sich hierbei um einen Leib organisierter, berufener und talentierter Männer und Frauen handelt, die bereitwillig und freudig an die Seite der Ältesten kommen und sagen, was kann ich tun, um dir mehr Zeit für deine gottgegebenen Prioritäten zu geben? Und wo kann ich unser großen Gott und Herrn Jesus Christus dienen? Das ist die Einstellung von einer Diakon. Und sie durch ihren Dienst als vorbildliche Diener in der Gemeinde sollten uns alle ermutigen, weiter zu dienen vor den Herrn Jesus Christus. Diese Männer und Frauen haben ein Gespür für die Bedürfnisse in der Gemeinde, sind bereit, alles anzunehmen, was ihnen aufgetragen wird, und sind für jede gesunde Gemeinde einfach unerwartet.